Hier ist das Politopia Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir hören heute einen Vortrag mit dem Thema: Wie funktioniert ChatGPT? Gibt es das auch als Open Source? Michael Christen hat diesen Vortrag gehalten bei den Chemnitzer Linux-Tagen, das war jetzt im März gewesen. Er erläutert zum einen die geschichtliche Entwicklung von solchen Computersystemen, die Sprache erzeugen können, und er geht auch ins Detail, wie solche Systeme funktionieren. Wir hören jetzt den ersten Teil von seinem Vortrag: Wie funktioniert ChatGPT?
Warum mache ich das jetzt? Ich mache das schon seit den 90ern. Ich hatte im Informatikstudium mich auf Expertensysteme und automatische Beweise spezialisiert, und das mit den Suchmaschinen kam halt später. Und jetzt ist es sehr schön, dass die Sache so spannend geworden ist, dass man sich wieder mit dieser Thematik beschäftigen darf. Und heute habe ich den Anspruch, dass wir alle verstehen, wie das funktioniert. Es ist nicht so ganz einfach. Ja, es gibt da drin Mathematik, und ich möchte auch niemanden mit linearer Algebra zu sehr erschrecken. Bedürfnis ist, dass ich das bildhaft erklären kann, dass wir es aber nicht so oberflächlich machen, dass man das verschweigen muss, dass es da Matrizen gibt und dass man damit rechnen kann und dass es im Prinzip nicht so schwierig ist, weil es auch nur Oberstufenmathematik ist. Ich habe hier zwei Vortragsteile. Der erste Teil geht um die Funktionsweise von Large Language Models und dann in der Ausprägung von Chat-Systemen. Und der zweite Teil geht über die Anwendungen, die ich mit freien Modellen machen kann. Und das Ganze möchte ich in Form einer Geschichte erzählen. Es gibt, wenn man diese Dinge verstehen will, gibt es immer Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Man muss wissen, was sind das für Details. Man muss immer weiter in die Details gehen. Das könnte man in einen Top-Down-Ansatz fahren und sagen, okay, wir gehen weiter rein. Aber schöner würde ich es finden, das Ganze als Geschichte zu erzählen und in der Historie der Entwicklung zu erzählen. Deswegen ist der erste Teil eine Zeitreise über fast 120 Jahren. Und wenn ich das nochmal in 3 Jahren halte, dann sind es 120 Jahre. Und ich möchte gerne das an die Personen knüpfen, die entsprechende Forschungsfortschritte gemacht haben. Und über die Erlebnisse der Wissenschaftler, die dann Forschungsergebnisse haben, lernen wir dann auch mit, was die Voraussetzungen waren, um dann am Ende Large Language Models zu machen. Und dann schauen wir uns das im Detail an. Wie gesagt, es wird Mathe vorkommen, aber ich will keinen damit verschrecken. Wir machen das immer erst mit einem Bild, einem Symbolbild, und dann versuchen wir es zu verstehen. Man kann aber da auch weghören. Ja, und ich habe das Bedürfnis, das dann trotzdem alle verstanden haben. Die Zeitreise durch 120 Jahre beginnt mit Markov. Markov war ein russischer Mathematiker, und er wollte eigentlich Geld an der Börse machen und hatte sich überlegt, kann ich das denn vorhersagen? Und hat versucht, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen und sagte sich, wie kann ich denn feststellen, ja, gibt es irgendein Kriterium, ob jetzt nach einem Bullentag, also wo die Börse steigt, wieder der nächste Bullentag kommt. Er hat dafür so einen Übergangsgrafen gemacht. Er sagt sich, mit 90% Wahrscheinlichkeit kommt nach dem Bullentag noch ein Bullentag, aber mit 10% oder mit 8% geht es nach unten, ja, oder es stagniert. Dadurch entstehen diese Transaktionsgrafen. Er hat es auch probiert mit einer Wettervorhersage, folgt auf Sonnenschein, Regen und so weiter. Und einige Jahre später kam er auf die Idee, ein bekanntes literarisches Werk, das ich nicht aussprechen kann, so zu analysieren, dass er sich sagte, kann ich denn aufgrund der Buchstabenfolge in diesem Dokument eine Sprache lernen? Kann ich meine Wahrscheinlichkeitsgrafen an diesen Buchstaben ketten? Und ist es vielleicht möglich, ein angelerntes System zu präsentieren, das aus sich heraus wieder Sprache erzeugt? Ich sage, ich habe es gelernt von diesem Buch, und das tut sich dann wieder, um Bücher zu erzeugen. Er hat hiermit quasi das erste Sprachmodell produziert, hat die Idee der textgenerierenden Sprachmodelle damit das erste Mal auch tatsächlich mit einer Systematik versehen. Shannon hat die Informationstheorie entwickelt und hat sich überlegt, wie man Informationen effizient übertragen kann. Dazu hat er ebenfalls Markov-Graphen benutzt und sagte, die Wahrscheinlichkeit, ein Wort oder ein Symbol zu übertragen, sollte dazu führen, dass man das die Übertragungslänge länger oder kürzer macht. Ja, das bedeutet, man kann komprimiert Daten übertragen und das bedeutet ebenfalls, dass man weiß, dass eine bestimmte Informationsmenge, die in einem Dokument steckt, sich hinterher in einer entsprechenden Kürze eines Dokumentes ausdrückt. Interessanterweise ist die Eigenschaft, dass ein übertragenes Signal aussieht wie Zufall, ein Hinweis darauf, dass sehr viel Information drin steckt. Er hat sich ebenfalls mit der Textgenerierung beschäftigt, so wie das Markov gemacht hat. Und er hat diese Idee mitgebracht, dass elektronische Systeme lernen können. Ja, dass Systeme hinterher Wissen entwickeln über eine Systematik, die eigentlich nur zufällig aussieht, aber nicht zufällig ist. Dann haben wir das Perzeptron 1957 von Frank Rosenblatt. Wir sehen hier, wie er eine Kamera ausrichtet auf ein riesengroßes C, um halt zu versuchen, diese Buchstaben zu erkennen. Und er hat dabei diese Idee entwickelt, dass man neuronale Netze so macht, wie Neuronen im menschlichen Körper funktionieren. Dazu hat man dann dieses Bildnis erzeugt, wo man sagt, wir haben verschiedene Inputs. Diese Inputs sind die Punkte auf dem Bild, die multiplizieren wir mit Gewichten. Wir summieren all diese Produkte auf und dieses Signal sagt uns was. Das ist die einzige Idee dabei, wie neuronale Netze funktionieren. Es gibt die in verschiedener Gestalt, also es gibt sie in verschiedenen Schichten. Das ist dann ein tiefes Netzwerk mit versteckten Layern. Und wenn man das dann ausführt, dann multipliziert man die Eingänge hier in diesem Fall I1 bis I5 mit Gewichten W1 bis W5. Und diese Gewichten sind diese Kanten, die an dem Graphen liegen, die zu den Ausgängen führen. Hier mit zwei Ausgänge. Eine typische Situation, wo man sagt, das Ding soll etwas entscheiden, ja oder nein oder Hund, Katze und so weiter. Wir multiplizieren jetzt hier diese Gewichte mit den Eingangswerten. Und die Eingangswerte sind bei Bildern dann quasi die Helligkeit des Bildpunktes. Ja. Man sieht schon hier, das Ganze sieht schon nach linearer Algebra aus. Die Gestalt von neuronalen Netzen wird in Matrizen ausgedrückt und die Matrizen haben die Gewichte als Wertinhalt. Das heißt, wenn man sagt, was hat das neuronale Netz gelernt, dann ist es eine Matrix mit Gewichten. Nochmal eine sehr erschreckende Folie, bevor es schöner weitergeht. Es gibt diese Aktivierungsfunktion. Wir müssen uns eine davon anschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Ausgänge haben, ja, und diese Ausgänge sagen ja oder nein oder es heißt Hund, Katze, Maus. Ja, wenn ich jetzt sage, ist eine Maus erkannt mit 70% Wahrscheinlichkeit, dann kommt die 70 nicht daher, dass dieses neuronale Netz an dieser Zahl wirklich 0,7 raustut, sondern es sind verschiedene Zahlen. Wenn man eine geschickte Wertungsfunktion macht, die diese Zahlen, die das neuronale Netz ausrechnet, nochmal umrechnet, dann kriegt man tatsächlich Prozente raus. Und das macht diese Softmax-Aktivierung. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel in der Matrix oben jeweils einige Zahlen. Die Zahl oben links, da steht minus 1,76, aber die anderen sind alle minus unendlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall oben links eintrifft, ist für die obere Zeile 1. Ja, Softmax angewendet auf die erste Zeile 1, oben links. In der zweiten Zeile haben wir zwei merkwürdige Zahlen, minus 3,3 und minus 1,65, das sind auch keine Wahrscheinlichkeiten oder so. Wenden wir Softmax an, wissen wir, der erste Fall tritt ein mit 15% und der zweite Fall mit 84%. Das ist das, was wir sehr oft brauchen. Wir brauchen Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen von Ereignissen. Softmax rechnet uns das aus. Ein Philosophen, John Searle, der das Konzept des chinesischen Zimmers erzählt. Er wollte damit sagen, sollten wir ein KI-System entwickeln, das tatsächlich eine Leistung bringt, dann hat es kein Verständnis von dem, was es tut. In der Vergangenheit hat man auch gerne über Bewusstsein gesprochen. Es hat weder Verständnis noch Bewusstsein, weil er könnte in dem Raum sitzen, aber er hat kein Verständnis von dem, warum der Raum funktioniert. Also hat auch ein KI-System dieses Verständnis nicht. Das ist eine philosophische Debatte und ich teile sie nicht. Ja, das ist jetzt eine Meinung, weil der Irrtum ist, der Raum hat das Verständnis. Der Raum versteht. Der Operator, er muss das nicht haben. Und dieses chinesische Zimmer ist ein sehr gutes Beispiel, und wir werden es später verwenden, das ist ein sehr gutes Beispiel, was in so einem System passiert. Denn da sind irgendwelche Regeln vorhanden. Und es geht darum, diese Regeln zu finden. Geoffrey Hinton wird jetzt als Godfather of AI bezeichnet. Er hat damals 86 zwei wesentliche Merkmale von neuronalen Netzen gefunden, und zwar Backpropagation. Das bedeutet, die Art, wie wir dieses Netz anlernen, geschieht dadurch, dass wir den Fehler am Ausgang messen. Ja, wir sagen, wir schicken was durch das neuronale Netz durch. Es macht nicht die Aufgabe richtig, es löst sie nicht richtig, aber wir können sagen, das kann man korrigieren. Korrigiere es dich ein bisschen, ja, und dann verbessern sich die Gewichte in dem neuronalen Netz. Das nennt man Backpropagation. Und Autoencoder ist repräsentiert durch dieses kleine neuronale Netz auf der rechten Seite. Man führt in dem neuronalen Netz, das ja verschiedene Gestalt und verschiedene Topologie haben kann, führt man eine Engstelle ein, ein Bottleneck. Und dieses Bottleneck, durch dieses Bottleneck müssen die Signale durch. Das Lernverfahren muss da durch. Es muss es schaffen, seine Aufgabe zu lösen, obwohl es in der Mitte des Netzes ein Problem hat, die verschiedenen Zustände, die das Netz haben könnte, darzustellen. Und das zwingt das neurale Netz dazu, dass es abstrahiert. Das ist ein Mechanismus, wo man das neuronale Netz dazu bringt, ein Konzept zu finden und nicht nur einfach zu reagieren, sondern an dieser Engstelle ein Konzept zu präsentieren. Und das ist die Idee des Verstehens. Ja? Wir können nur etwas verstehen, wenn wir ein Konzept bilden, und diese Engstellen führen dazu, dass man solche neuronalen Netze Autoencoder nennt. Und das ist ein Kernelement des Lernens. Dann haben wir hier Jürgen Schmidhuber, ein Professor, der einen Studenten hatte, Sepp Hochreiter, und der kam auf die lustige Idee, dass neuronale Netze nicht nur so von links nach rechts Signale durchleiten, sondern dass sie vielleicht Schleifen bilden könnten. Ja, man nimmt einen Ausgang und tut ihn wieder an einen Eingang. Und dann misst man, was das für Effekte hat. Und der Effekt ist, dass das neuronale Netz eine Erinnerung bekommt. Es bekommt eine Erinnerung zwischen zwei verschiedene Zustände. Es kann nicht nur einfach immer nur von einem Zustand in den nächsten transportieren, sondern es kann das davon abhängig machen, welchen Zustand es vorher verarbeitet hat. Ja, man hat dann sehr lange das verfeinert, und dabei kamen die LSTMs raus. Das ist eine Leistung von Schmidhuber, die dann 20 Jahre lang als Referenzimplementierung angehalten hat. Das ist die Technik, die bis 2017 meiner Meinung nach vorherrschend war bei allem, was man an neuronalen Netzen, die Sprachverarbeitung gemacht haben, Bildverarbeitung gemacht haben. Das ist ein Meilenstein gewesen, aber es wurde abgelöst. Wir haben jetzt hier einen jungen Herrn namens Jan LeCun, der bahnbrechende Forschung gemacht hat bei der Bilderkennung. Und es gibt auch ein kleines Video ohne Ton. Er hat hier eine Kamera, da legt er dann ein Blatt drunter, sind handschriftliche Buchstaben drauf, und juhu, es kann die Zahlen erkennen und schreibt sie unten drunter. Das ist damals, 98, sehr bemerkenswert gewesen. Und wie hat er das gemacht? Er hat die sogenannten Convolutional Networks erfunden. Das ist auch eine Autoencoder-ähnliche Konstruktion, wo man sagt, das neuronale Netz muss ein Konzept bilden, um Objekte zu erkennen, und diese Gestalt hervorzubringen, ist halt ganz wichtig. Jan LeCun ist heutzutage eine unglaublich wichtige Person in der KI, denn er wurde, ich weiß nicht, wann, 2015 oder kurze Zeit später, von Herrn Zuckerberg gebeten oder gefragt, ob er eine Forschungsgruppe, eine Abteilung gründen möchte bei Facebook, hieß es noch. Dann hat Jan den Punkt gesagt, das mache ich, aber nur, wenn alles, was wir produzieren, Open Source wird. Ja, das ist, das hat dann zu dieser Publikation von Llama geführt und Llama wird als Open Source in Zukunft publiziert, haben wir gehört. Dann haben wir hier Joshua Bengio und jetzt geht's wirklich ein bisschen ans Eingemachte. Denn wir wissen, wir können Bilder verarbeiten, indem wir die Bildpunkte nehmen. Ja, und die haben Werte, das sind Zahlen. Die können wir in neuronale Netze reintun. Aber wenn wir jetzt Sprache verarbeiten wollen, dann haben wir keine Zahlen. Ja, wir müssen ja irgendwie das neuronale Netz vorne mit Werten bestücken. Immer wenn man Klassen von Ereignissen hat, also auch wenn man jetzt erkennt Hund, Katze, Maus, ja, das sind drei Klassen. Und man möchte sagen, wie mache ich denn jetzt den Ausgang? Dann ist das entsprechende Encoding, dass man sagt, das ist eine One-Hot-Encoding. Man sagt, man wünscht sich, dass ein Ausgang 1 wird, alle anderen werden 0. Das ist die One-Hot-Encoding oder das Encoding. Bei Eingängen ist es genauso. Wenn man verschiedene Zustände hat, dann macht man den einen, den man bezeichnen will, 1 und die anderen 0. Das ist das One-Hot-Encoding, dass man in neuronale Netze reintut. Wenn man jetzt Sprache hat, wie würde das Encoding aussehen? Das macht man so, dass man das Vokabular feststellt und sagt, wir haben jetzt hier einen Textkorpus, ja, eine bestimmte Menge von Texten und damit lassen wir einen Tokenizer drüber laufen. Das heißt, wir zerhacken den Text in kleine Stücke, das sind normalerweise Wörter, aber bei, sagen wir mal, Programmiercode oder so, kann es auch Klammern sein oder sonst was. Wir machen eine Menge von Tokens von Textstücken, wo wir sagen, das ist eigentlich unser Vokabular einer Sprache, das wir verarbeiten. Und dann kommt eine Zahl raus, wie zum Beispiel, das sind 50.000 Token. Das ist eine typische Zahl. Ein Vokabular hat 50.000 verschiedene einzelne Wörter oder Wortstücke, bei denen auch einzelne Buchstaben sein können. Und wenn wir jetzt einen Text in ein neuronales Netz reintun, dann kriegt das eine One-Hot-Encoding und der Vektor, der reinkommt, ist 50.000 breit. Weil das Vokabular ist 50.000 Wörter. Diese besonders langen Dimensionen, das ist ja so ein Eingangsvektor, hat ja verschiedene Dimensionen, 50.000 verschiedene Zustände sind 50.000 Dimensionen, ist zu lang für die Praxis. Man braucht also eine andere Art der Darstellung. Und das sind die sogenannten Embeddings. In seiner Arbeit hier wurden es noch nicht so genannt, aber er spricht ja eigentlich von Embeddings. Und Embeddings übersetzen Token in einen Vektorraum. Wir machen mal ein kleines Beispiel mit einem traditionellen Vektorraum. Also wir stellen uns einen Würfel vor. Und innerhalb dieses Würfels tun wir ein Wort rein. Wir sagen einfach, wir haben das Wort Linux. Und dieses Wort Linux bekommt irgendwie eine Ecke in diesem Würfel. Wir tun das hier in die Ecke in den Würfel rein. Und jetzt nehmen wir ein anderes Wort und nehmen, sagen wir mal, Ubuntu. Und sagen wir, es wäre doch schön, wenn wir feststellen können, dass diese beiden Wörter was miteinander zu tun haben, indem sie eine räumliche Nähe in diesem Würfel haben. Ja, wir tun sie nahe beieinander. Ja, und die anderen Distributionen tun wir auch alle irgendwie in die gleiche Ecke. So ein bisschen bilden die ihren eigenen Klumpen. Und das bedeutet, wenn ich diese Embeddings geschickt mache, dann liegen Wörter, die eine gleiche, ähnliche Bedeutung haben, auch nah beieinander. Ein Käsekuchen würde auf einer ganz anderen Ecke liegen. Ja. Die Frage ist, wie kriegen wir solche Embeddings? In der Praxis sieht es so aus, dass diese Embeddings dann nicht drei Dimensionen haben, sondern viel mehr. Hunderte, Tausende von Dimensionen sind auch noch hochdimensional, bilden aber Konzepte ab. Wir können also jetzt Wörter so darstellen, dass sie eine Semantik abbilden in einem Vektorraum. Ja? Wer mit dem Wort Vektorraum ein bisschen auf Kriegsfuß steht, denkt sich einfach, es ist ein Wort in einem Würfel, der hat nur eben nicht drei Dimensionen, sondern viel mehr. Ja, wir sehen jetzt hier vorne rechts auf dem Bild wieder Geoffrey Hinton, der Autoencoder erfunden hat und Backpropagation. Und der hat hier auf diesem Bild links den jungen Herrn hier ist Ilya Sutskever. Der wird dann später Es ist einer seiner Schüler und er wird dann später zu Google Brain gehen. Und irgendwann kriegt er dann eine E-Mail von Elon Musk zu einer Einladung von einem Abendessen. Und bei diesem Abendessen wurde OpenAI gegründet. Und bei OpenAI hat Ilya Sutskever dann wahrscheinlich maßgeblich an der Architektur von ChatGPT gearbeitet. Er hat vorher im Bereich Convolutional Netzwerke hier auch hervorragende Veröffentlichungen gemacht, die überall zitiert werden. Das geht um sehr viele technische Details, die ich jetzt hier wirklich nicht erwähnen sollte. Aber ich habe ja hier, wie man sieht, überall die Links reingetan. Und nach dem Vortrag veröffentliche ich diese Folien auch über die Social-Media-Kanäle. Also ich blende das nochmal ein. Wer die Folien haben will und will alles nachlesen, kann das dann später tun. Es ist eine sehr spannende Geschichte, wie alles hier zusammenhängt mit den Personen. Dann haben wir hier wieder so eine erschreckende Folie, auch von Bengio, der das Embedding erfunden hat. Der hat das erste Mal den Attention-Mechanismus beschrieben. Und beim Kontext. Im Kontext einer Encoder-Decoder-Konstruktion. Da muss ich mich schon verschlucken. Jetzt wird's kompliziert. Encoder-Decoder. Also man stellt sich vor, man möchte einen Text übersetzen, ja? Man möchte eine textübersetzende Maschine machen. Die Eingabe auf der einen Seite links, der Encoder bekommt englische Sprache, der Decoder auf der rechten Seite bekommt deutsche Sprache. Und jetzt wollen wir, dass der Encoder den Decoder so beeinflusst, dass er das Konzept versteht, wie die Begrifflichkeiten zusammenhängen, sodass er dann deutsche Sprache ausspucken kann. Das macht man, indem man das Textverständnis mit RNNs ausdrückt. Also hier unten in diesen roten Kästen, da sind die LSTMs von Schmidhuber, ja. Die erzeugen ein Textverständnis, indem sie die Aufeinanderfolge von Tokens, die jetzt mit Embeddings ausgedrückt werden, anlernen und verstehen die innere Struktur von Texten an dieser Stelle. Jetzt möchte man, dass diese Eigenschaft, die man über die englische Sprache lernt, sich ausübt auf den Produzenten, der deutsche Sprache produziert. Und das macht man, indem man so eine Matrix baut, wo man sagt, in dieser Matrix sagt man, ein Text mit einem Wort an dieser Stelle hat einen Bezug zu einem Wort in einer anderen Sprache an einer anderen Stelle. Ja, und die vielfältigen Arten der Übergänge, wie die miteinander zusammenhängen können, liegen in dieser Tabelle drin. Ja, in dieser blaue Kasten. Das hier ist jetzt nur so ein Strukturbild, das sehr vereinfacht ist. Diese Dinge liegen mehrfach übereinander und können dann ganz viele Aspekte betrachten. Man hat dann festgestellt, dass dieser Encoder, dass diese Struktur hier, dass das erstmal überhaupt, dieser Attention-Mechanismus, dass das überhaupt möglich macht, dass man Übersetzungen machen kann. Ja, diesen Bezug herstellen, das ist der Attention-Mechanismus. Und im nächsten Schritt hat man festgestellt, dass dieser Attention-Mechanismus ausreichend ist, um die RNNs auf der Erzeugerebene zu ersetzen. Das heißt, man hat jetzt hier nur noch Attention-Mechanismen in dieser Encoder-Decoder-Struktur. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir werden das ganz im Detail beleuchten. Jetzt sind wir hier bei diesem Bild angekommen, das vielleicht einige von euch schon sehr oft gesehen haben. Und ich habe euch immer gefragt, wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Kann mir das mal jemand verständlich machen? Wir hatten hier eben den Fall, dass wir sagen, diese RNNs, ja, die wir jetzt verbunden haben mit einem Attention-Mechanismus, kann man ersetzen, ebenfalls durch einen Attention-Mechanismus. Das heißt, Attention ist alles, was man überhaupt noch braucht, um das zu machen. Das spiegelt sich wieder in diesem Titel der Publikation. Attention is all you need. Man braucht diese ganzen komplexen RNNs nicht mehr. Der Attention-Mechanismus ist ausreichend, um die Decoder-Encoder-Konstruktion aufzubauen. Wir werden das verstehen. Ja? Das hat hier, dieses Bild hier auf der rechten Seite habe ich schon gezeigt, ne? Diese Teile hier unten, ja, da steht Multi-Head Attention. Das ist das, was in der Strukturbild rechts zu sehen ist. Und dann ist oben ein Feed-Forward-Netz und rechts nochmal ein Multi-Head Attention. Ja, das ist also oben ein Cross-Attention, unten sind die Self-Attention. Keine Panik, werden darauf nochmal zurückkommen. Und das verstehen. Wenn man jetzt GPT-1 bauen will, ja, dann, wenn man einen texterzeugenden Mechanismus haben will, dann möchte man ja keine Übersetzung machen. Man möchte nicht vom englischen Text auf einen deutschen Text kommen, sondern man will einfach nur Text erzeugen. Das ist eigentlich eine wilde Idee, warum sollte man das tun wollen? Ja? Aber das bedeutet auch, dass man in dieser Konstruktion all die Elemente weglassen kann, die eigentlich den als Encoder, den Decoder mitteilen, nach welchen Regeln er sich richten soll. Ja, das bedeutet, ich lasse den linken Teil weg und im GPT-1-Paper ist das rechte Schaubild dann die vereinfachte Darstellung von diesem Transformer. Das Transformer-Bild in der Mitte wird zwar immer herausgezogen, aber es wird jetzt einfacher. Wir lassen Teile davon weg. Wenn wir verstehen, wie GPT funktioniert, dann haben wir nur einen kleineren Teil zu betrachten. Wir werden da sehr weit ins Detail reingehen. Zunächst einmal der Tokenizer, von dem ich gesprochen habe. Es gibt da eine Webseite bei OpenAI, da kann man einfach einen Text reintun und sich was tokenisieren lassen. Da habe ich einfach mal den Chemnitzer Linux-Tagen einen Text von der Frontseite genommen und da steht, die Chemnitzer Linux-Tage leben vor allem von der persönlichen Atmosphäre und dem direkten Kontakt zu vielen Linux-Fans. Ja, und die Tokens sieht man hier als diese farblich hinterlegten Teile, ne? Die ist ein Token. Chem ist ein Token. Ist ein Token. Und so weiter. Also es ist eigentlich nicht unbedingt schön, ja, aber so funktioniert's halt. Wir sehen unten drunter hier den Vektor. Ja, da kommt ein Vektor raus. Das sind noch keine Embeddings, sondern das sind einfach die Identifier, Identifier, das ist, wenn ich hier Tokens alle untereinander in eine Liste schreibe und sie durchnummeriere, die Nummer des Tokens. Ja. Ja. Und diese Tokens, die gebe ich jetzt unten in den Decoder des Transformers. Das Interessante ist, diese Transformer werden ja angelernt. Man lernt sie mit einem Ergebnis an. Und über Backpropagation tun sie dann ihre Gewichte so lange verändern, bis sie ebenfalls in der Lage sind, dieses Ergebnis zu liefern. Sie sind das nicht von Anfang an, aber sind in der Lage, das zu liefern. Bei den Decodern sagt man, es muss im Prinzip das Gleiche rauskommen, wie ich reintue. Nicht ganz, weil es soll ja ein weiteres Wort produzieren. Es sind ja wortproduzierende Objekte. Ja. Und interessanterweise fängt das so an, dass bestimmte Token-Strings immer mit einem Start-Token anfangen sollen. Und ich habe hier aus dem Source-Code rausgelesen von GPT-2, das ist veröffentlicht, ist ja Open Source, wie das denn heißt. Und interessanterweise sind die End-of-String-Token und Beginning-of-String-Token gleichlautend. Die heißen beide End-of-Text. Bisschen irritierend für einen Start-Token, dass es End-of-Text heißt, aber das ist halt so, die tun das rotierend rein. Wir tun also hier den Token, die Tokenmenge End-of-Text, die Chemnitzer Linux-Tage, unten in den Transformer rein und oben kriegen wir Tokens raus, ohne das Start-Token, alles nach links, eine Position verschoben und ein Token mehr, Leben. Leben ist das nächste Wort. Ja, damit wird das Ding angelernt. Es gibt immer so schöne, also vielleicht merkt ihr, ich tue die erschreckenden Dinge immer etwas später einblenden. In diesen Papers werden immer so die Eigenschaften der Transformer-Modelle präsentiert und ich möchte auch gerne hier das Verständnis davon vermitteln, was denn da drin steht. Ja, wir haben jetzt hier diesen blauen Teil, ja, davon gibt es mehrere, die sind übereinander, hintereinander gestapelt, die werden sequenziell durchlaufen. Ja, diese Schleife ist nicht explizit angeschrieben, aber die Ausgabe von diesem blauen Teil wird wieder in den Anfang zurückgespielt. Das macht man in diesem Fall 12-mal. Ja? Das ist diese N-Layers-Zahl. Das heißt, 12-mal sind diese Layer übereinander gestapelt, bevor dann eine Ausgabe kommt. Es wird immer wieder neue Konzepte gebildet und diese Konzepte werden wieder in den nächsten reingeschaufelt. Dann haben wir hier diese pinken Zahlen, N-Heads und D-Head. Ja, das sind Attribute, die stecken hier unten drin in diesem Multi-Head Self-Attention. Wir werden sehen, was das jetzt sein wird. So, jetzt geht's los. Was machen wir als erstes? Wir haben gelernt, man übersetzt die One-Hot, das One-Hot-Encoding der Tokens in Embeddings. Das ist jetzt hier der erste Schritt. Ja, das Wort Linux, wo ich jetzt mal beispielhaft rausnehme, das hat die Token-ID 14.677. Das bedeutet, wir haben jetzt hier, und das Vokabular ist ungefähr 50.000 Wörter in diesem Vokabular drin. Dann beginnen wir dann mit einem One-Hot-Vektor, bei dem alle Zahlen 0 sind, nur 1 ist 1, nämlich das an der Position 14.677. Ja, dieser graue Kasten ist jetzt ein kleines neuronales Netz, nur 2 Layer. Das berechnet das Embedding. Und raus kommt ein neuer Vektor und das ist die Modellbreite. Das ist bei dem GPT Max, das ist aber nicht das größte Modell, hat das eine Breite von 15.036 Dimensionen. Also anstatt 50.000 Zahlen habe ich jetzt nur noch 1.500 Zahlen, die in einem Vektor drin stecken. Jetzt kann man sich fragen, woher weiß der das denn, wie er das abbildet? Ja, der, wenn vorne tue ich an einer Stelle eine 1 rein, und hinten kommen 1.500 Zahlen raus, die sind alle durcheinander gewürfelt. Woher wissen die das? Das entsteht dadurch, dass das Ganze angelernt ist. Diese Embedding-Berechnung wird mit dem neuronalen Netz komplett mit angerechnet. Und nun haben wir hier eine Matrix, nicht erschrecken, ja, diese gelben Kästen symbolisieren eine Matrix. Jede Zeile ist ein Token, hat die Embedding-Breite und es sind so viele Zeilen drin in dieser Tabelle, wie die Kontextlänge ist. So viele Token, wie ich reingetan habe, hintereinander sind, definieren komplett diese Matrix. Noch ist keiner rausgelaufen, das finde ich ganz gut. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt was ganz Fürchterliches. Man könnte es auch auslassen, damit es niemanden irritiert, das Positional Encoding. Das neuronale Netz muss wissen, an welcher Position sich diese Embeddings befinden. Und das macht man, indem man einfach eine Matrix drauf addiert, die vorbelegte Variablen hat. Diese vorbelegten Variablen werden hier mit trigonometrischen Funktionen berechnet. Man stellt sich das so vor, dass wenn wir jetzt uns wieder diesen dreidimensionellen Würfel haben, wo das Wort Linux irgendwo in der Ecke steht, wenn das Wort Linux immer weiter nach hinten im Text stehen würde für das Encoding, dann schüttle ich das etwas weiter von der Stelle weg. Das macht dieses Positional Encoding. Es tut es in kleinen Maßen um die Position, wo es normalerweise berechnet würde, wegbewegen. Ja, und dadurch, dass ich es wegbewege, weiß das neuronale Netz, steht nicht mehr vorne, sondern steht weiter hinten. Das macht das Positional Encoding. Wirkt schräg. Muss man sich jetzt auch nicht merken, dass da diese Formeln stehen. Das Idee ist hinterher, wir haben eine Encoded Representation, wo jeder Eintrag eine Embedding ist, das das Wort repräsentiert und dessen Position. Ja, einfach eine Matrix. Jetzt haben wir hier eine weitere Zahl, D-Model. Ja? Dieses D-Model. Jetzt auch wieder, damit wir lernen, was das bedeutet, wenn wir da diese Attribute eines Modells sehen. D-Model ist die Breite des Embeddings. Ja, das ist alles. Und dann haben wir N-Params, das ist die Anzahl der angelernten Parameter. Da haben wir natürlich noch mehr, aber hier links die Embedding-Berechnung ist ein Teil davon. Okay, jetzt haben wir ja so eine End-to-End-Betrachtung. Ja, wir wissen, vorne kommt in den Transformer oder des Transformers kommt das Start-Token und dann ein paar weitere Token. Und vorhersagen will ich genau 1. Das heißt, am Ende kommt so eine Encoded Representation raus. Ja, ich tue jetzt irgendwas mit dieser Matrix machen. Am Ende kommt wieder eine Matrix raus und mich interessiert nur das Letzte. Ja, denn die davor kenne ich ja. Ja, mich würden die Vektoren davor auch interessieren, während ich das Netz trainiere. Aber wenn ich es nur ausführe, interessiere ich mich ausschließlich für den letzten Token in dieser Matrix. Jetzt gibt's diese kleine Raute auf der rechten Seite, bevor ich wieder eine One-Hot-Encoding habe, die mir wieder angibt, welche Position aus der Tokenliste ich da rausfische. Das ist das Reverse-Embedding. Das ist aber nicht eine Umkehrfunktion meiner Embedding-Berechnung, denn diese Encoded Representation, die ich ganz am Ende habe, haben eine ganz andere Gestalt als die, die ich vorne reingetan habe. Ja, das sind nicht die gleichen Embeddings. Das ist eine andere. Und auch dieses Netz wird angelernt. Ja? Und irgendwas passiert jetzt dazwischen. Irgendwas passiert dazwischen, dass das neuronale Netz das Konzept lernt, dass das Wort Leben hinten rauskommt als Vervollständigung dieses Satzes. Das ist unser chinesisches Zimmer. Also so versuche ich mir das vorzustellen. Da sind irgendwelche Anleitungen drin. Da sind Anleitungen drin, die ich versuche mir zu berechnen. Das sind ja Berechnungen. Also die werden produziert, indem sie den Kontext verstehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Diese chinesischen Zimmer sind sowas wie magische Notizbücher. Diese magischen Notizbücher sagen, ich weiß einen Zusammenhang. Ich weiß einen Zusammenhang. Dieses Wort hier vorne hat was mit dem da hinten zu tun. Ja, aufgrund einer bestimmten Sache. Das bezieht sich. Das ist einfach Grammatik. Oder es hat einen systematischen Bezug. Oder es hat irgendwelchen andere Arten von Bezügen. Und dann sage ich, okay, ich nehme noch so eine Schablone dazu. Ich habe zwar das Buch, das sagt jetzt, ich weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber dann nehme ich auch eine Regel, die mir sagt, wie ich die neue Encoded Representation jetzt produziere. Ja, das ist diese mit den blauen Punkten, das ist dann auch eine anlernbare Matrix. Da sind einfach Zahlen drin, die bei der Backpropagation berechnet werden. Diese rechnen mir aus, oder sagen wir es wie so eine Schablone, ich sage, das da nimmst du und das da nimmst du und diese Regel nimmst du. Das wird dann ausgeführt und wird dann durch eine Matrixmultiplikation führt das dann dazu, dass eine neue Encoded Representation rauskommt. Aber das ist uns noch nicht detailliert genug. Ja, also wir haben verschiedene Aspekte. Man kann ja bestimmte Aspekte von Bedeutungen haben. Das heißt, wir machen das mehrfach. Wir haben mehrere dieser magischen Bücher, die bestimmte Beziehungen zueinander ausdrücken können. Und deren Eigenschaften werden dann hinterher wieder gewichtet. Es gibt ja so eine Wichtungsmatrix, die sagt, okay, dieser Aspekt ist wichtiger als der andere und so weiter. Die kann man auch wiederum anlernen. Wir müssen doch irgendwann lernen, was Attention bedeutet. Wir haben dieses fürchterliche Wort Scaled.ProductAttention. Man nimmt die Matrix Q, multipliziert sie mit der transponierten Matrix K, dividiert sie durch eine Konstante, macht den Softmax davon und multipliziert sie wieder mit einer Matrix V. Was kann das schon bedeuten? Also, und warum heißt das eigentlich Scaled.ProductAttention? Also wir machen ja hier, die Sterne sind Matrixmultiplikation. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Q und K, ja, sind Wortlisten. Die Zeilen in diesen Wortlisten sind Embeddings. In jeder Zeile befindet sich ein Embedding und die Zeilen untereinander sind die Abfolge der Tokens in einem Text. Und K ist das ebenfalls. Dann gibt es die Eigenschaft, dass wenn man ein Skalarprodukt bildet, dass man weiß, wie weit die Punkte in einem mehrdimensionalen Raum voneinander sind. Ja? Mit anderen Worten, ich stelle fest, wie ähnlich ist das? Gibt es einen Bezug? Ja, zwei Wörter, die nahezu übereinander liegen, haben eine Distanz voneinander, die in Richtung 1 geht. Und Wörter, die an ganz anderen Ecken sind, die sind mehrdimensional, orthogonal. Das Ergebnis ist 0, sie haben keinen Bezug. Ja, wenn ich jetzt die K-Matrix nehme und die Q-Matrix nehme, dann sind das zwei Texte. Und ich will einfach sagen, hat das Wort Nummer 1 in dem ersten Text einen Bezug zu Wort Nummer 1 im zweiten Text? Ja oder nein? Wie stark? Und dann? Auch mit dem zweiten Wort im zweiten Text und dem dritten Wort im dritten Text. Und dann mache ich das mit dem zweiten Wort im ersten Text, mit dem ersten Wort im zweiten Text und so weiter. Das heißt, am Ende bekomme ich so eine Matrix raus, die mir genau sagt, dieses Wort hat einen Bezug zu diesem anderen Wort und das geht, weil ich bei Embeddings benutze, die Bedeutung ausdrücken. Das heißt, wenn ich die Matrix K transponiere und sie multipliziere mit K, dann hat die Matrixmultiplikation genau den Effekt, des Skalarprodukts auszurechnen. Das bedeutet, es kommt dabei eine Matrix raus, die mir sagt, Wörter hier und dort haben was miteinander zu tun. Das heißt, der linke Teil dieser Formel ist einfach ein Term, der mir Bedeutung zwischen zwei Wörtern ausdrückt, zwischen zwei Texten ausdrückt. Dann habe ich noch die Matrix V, die wiederum eine neuer Text ist. Ja, diese Matrix, die mir diesen Beziehungen ausdrückt, ist jetzt eine Regelmenge und sagt, ich habe bestimmte Eigenschaften zwischen bestimmten Texten und die bestimmt jetzt, was ich mit der Textmatrix V mache. Ja. Nicht erschrecken, das ist wirklich die komplizierteste Folie im ganzen Vortrag, danach wird es wieder besser. Ja, denn wir haben jetzt hier den Single Head von einer Multi-Head Attention. Ja, wir nehmen jetzt die gleiche Formel. Diese Formel hat die Eigenschaft, Bezüge zwischen Texten herzustellen und sie auf einen neuen Text anzuwenden. Das ist Attention. Bezüge zwischen zwei Texten ausdrücken und auf eine neue anwenden. Nur habe ich noch keine Qualität ausgedrückt. Ich habe nicht ausgedrückt, in welchem Maße möchte ich das denn tatsächlich tun, sondern diese Eigenschaft, das wird nur ausgedrückt, dass es diese Möglichkeit gibt, aber möchte ich das auch tun? Und das sind diese Wertematrixen, WQ, WK und WV, die sagen, ich möchte tatsächlich diese Eigenschaft nutzen. Ja, da sind dann wieder Attribute drin, die mir das sagen. Und diese Multi-Head Attention bedeutet quasi, dass ich hier auf dieser linken Seite, diese linke Seite hier, übernächste Folie. Denn bei Self-Attention sind alle Matrizen Q, K und V mit dem gleichen Wert gefüllt. Das ist die Encoded Representation der letzten Generation. Alle drei sind gleich. Denn ich habe Self-Attention. Ich möchte immer nur den Bezug von meinem Text zu meinem gleichen Text herstellen und auf meinen eigenen Text anwenden. Ja, wir haben zwar das Konzept, das komplex wirkt, aber hinterher wird es immer einfacher, weil wir können ja viele Dinge gleichsetzen. Ja, es wirkt so merkwürdig. Man muss das sich zweimal angucken. Das machen wir jetzt nicht ganz zweimal, aber wie auch immer. Das hier auf der linken Seite, das ist unser magisches Notizbuch. Ja, das sagt uns, es gibt da Eigenschaften im Text, die solltest du hier angucken. Und die rechte Seite sagt nur, das wende ich jetzt an. Jetzt haben wir diese, siehst du ja, Multi-Head Attention. Ich habe jetzt hier in der Mitte unser chinesisches Zimmer weggelassen. Das ist der Inhalt unseres chinesischen Zimmers. Es sind diese Attentions. Wenn ich mehrere habe, ist es Multi-Head Attention. Dazu gibt es wieder diese Zusammenfassungsmatrix, die sagt, okay, diese Zusammenhänge, die hast du jetzt da erfasst, aber ich möchte nur einen bestimmten Aspekt davon haben. Das macht dieser Head. Und natürlich ist das nicht ausreichend für ein großes neuronales Netz. Da habe ich viel mehr von. Und zwar mehrere hintereinander. Ja, bei GPT-3 sind es 96 Layer. Ja, 96 Mal kommt so ein Attention Head hintereinander. Und die Breite eines Attention Heads ist dort 128. Die Höhe dieser Liste der Attention Heads ist 128 bei GPT-3. Das sind sehr viele. Und zwischen jeder Ebene entwickelt das Modell ein Konzept. Ganz vorne ist es noch eine Wortliste. Schon nach dem ersten Schritt ist es eine Konzeptdarstellung. Es sind keine Wörter mehr. Und das ist die Stelle, wo manche Wissenschaftler auch sagen, wir wissen ja gar nicht, was das Netz tut. Denn das ist so. Wir haben hier bestimmte Konzepte, die in Autoencoder-Manie angelernt werden. Sie müssen an dieser Stelle eine Konzeptbildung machen. Jedes Mal, wenn etwas rauskommt, ist es wieder diese Matrix, auf der sich ein Konzept befinden muss. Und das bedeutet, dieses Netz muss wirklich Bedeutung lernen. Und that's it. Also wir gucken uns das, man muss sich sowas immer zweimal angucken. Wir schauen jetzt nochmal hier genau, was passiert ist. Also das ist jetzt der Transformer, der so kompliziert aussah. Ja, und da haben wir hier Multi-Head Attention steht in der Mitte. Multi-Head Attention steht in der Mitte. Da haben wir die Eingänge V und K. Die werden besetzt zu gleichen Teilen vom Encoder. Und Q kommt aus der Ebene des Self-Attention vom Decoder hinein. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir brauchen den Encoder nicht. Und das sind unsere magischen Bücher da oben drin. Jetzt streichen wir den Encoder. Ja, den benutzen wir ja gar nicht bei GPT. Dadurch ist dieser Attention, Multi-Head Attention in der Mitte, sinnlos, produziert nichts. Ja, auch weg. Da unten ist unsere fürchterliche Formelsammlung in dieser einen Formel drin. Ist diese genau das, was da steht, repräsentiert das, was auf dem letzten Schaubild war mit diesen vielen Attention-Heads. Und im Paper von Attention is all you need wird auch noch diese Darstellung bemüht. Also so wird das da beschrieben. Das sind diese Attention Heads und das wird immer wieder wiederholt. Hier steht N mal. Das ist dann eben bei GPT-3 96 mal. Und wird halt so dargestellt, in dieser verkürzten Form dargestellt. Es ist gar nicht so kompliziert. Ja, es sind diese merkwürdigen Attention-Matrix-Multiplikationen, es ist alles, was da drin steckt.
Das war Michael Christen mit seinem Vortrag »Wie funktioniert ChatGPT? Gibt es das auch als Open Source?« Den hat er gehalten bei den Chemnitzer Linux-Tagen im März 2024. Unsere Sendung könnt ihr natürlich auch nachhören auf unserer Webseite politopiamagazin.de. Dort haben wir alle unsere Sendungen versammelt. In den Shownotes, also in den Sendungsnotizen, könnt ihr auch weitere Links finden und unter anderem das Originalvideo von diesem Vortrag. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid beim Politopia Magazin, immer mittwochs 16 Uhr, hier auf Radio X. Bis dann.